Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Der Innovationsvogel. Innovationsvogel? Ja, das bin ich, Daniel Rauterberg. Und ich befasse mich nun seit 1998 mit den Themen Gründungen und Innovation. Und so freue ich mich in diesem Format mit Gründern, Investoren, kreativen Köpfen, Spinnern und Machern über bahnbrechende Ideen, neue Technologien und mutige Visionen zu sprechen.
Herzlich willkommen bei Der Innovationsvogel, dem Podcast für kreative Denker, Macher und Visionäre.
Ja, und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Ein Thema, das vor vielen Jahren mal so ein bisschen aus dem Nichts hochkam, maximal gehypt wurde und dann vielleicht totgeritten wurde. Man weiß es nicht, auf einmal war es verschwunden. Es geht um Design Thinking. Und insofern freue ich mich heute sehr, den Mann hier im Podcast zu haben, der damals das erste Buch auf Deutsch über Design Thinking geschrieben hat. Herzlich willkommen, Jochen Gürtler.
Hallo, ich freue mich hier zu sein, lieber Daniel, und freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich freue mich auch. Wir sind zufällig, haben wir uns vor zwei Jahren, haben wir uns zum ersten Mal gesehen und es war
Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ja,
das ist sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und man hatte gleich das gleiche Mindset. Und Mindset ist auch, glaube ich, ein Thema, was heute ganz wichtig sein wird. Aber eine Frage, die ich zu Beginn immer gerne stelle.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Ich bin mit der Bahn heute aus Karlsruhe hergefahren, hatte einen schönen Frühstücksplausch mit meiner Enkelin bei der Butterbrezel. Und beim Cappuccino, sie hatte nur die warme Milch, ich den Cappuccino. Sie wohnt neben mir seit ein paar Monaten. Wir haben ein Mehrgenerationenhaus. Und deswegen war das ein sehr schöner Start.
Ein schöner Start in den Tag. Und du hast mich auch gleich ein wenig herausgefordert, weil eigentlich war der Plan, dass ich dich um 16:30 abhole und dann war es doch um 17:05. Also ja. Ein bisschen improvisieren gehört dazu und ich glaube, das ist auch das Wichtige.
Passt auch zum Thema übrigens.
Passt natürlich, genau. Das war jetzt auch die Idee, dass der Übergang zur Agilität. Aber fangen wir doch tatsächlich mal vorne an. Ich selbst hatte damals vor über 25 Jahren, als ich damals in Heidelberg Förderung innovativer Ideen aller Art gegründet habe, weil ich immer das Problem hatte, dass beginnend mit einem Businessplan war für mich schwierig. Da hatte ich schon immer so das Gefühl, da geht ganz viel verloren. Die Leute schreiben es nicht und dann schreiben sie es und dann sind sie daran verhaftet, weil es so in Stein gemeißelt ist. Und ich habe dann viel diskutiert. Ich habe mit BWLern studiert, die haben gesagt, doch, sie hätten das studiert, das sei so. Ich habe gesagt, nein, ich habe es nicht studiert, aber ich bin Jurist und ich weiß, es beginnt nicht mit dem Urteil der Prozesse, sondern es sollte am Ende stehen. Und dann kam erstmal Kopfschlägkapital. Dann kam die Design Thinking, Blue Ocean Strategy und dass eben man sich langsam iterativ nähert. Und das war für mich, ich habe die Engel singeln hören und der Himmel öffnete sich und ich habe den Sonnenstrahl gesehen. Ich dachte, endlich. Ich hatte also doch nicht ganz Unrecht. Aber du warst ja offensichtlich früher, weil ich habe es dann erst gelesen, nachdem du ja das Buch geschrieben hast. Genau. Wie kamst denn damals überhaupt zu Design Thinking?
Genau, das ist eine gute Geschichte oder eine gute Frage. Eigentlich vielleicht dadurch, dass ich lange davor mal Informatik studiert habe. Ich habe tatsächlich, langs bevor das KIT gab, in Karlsruhe Informatik studiert im letzten Jahrtausend. Verrückterweise im Semester davor haben sie in Karlsruhe an der Uni die Lochkartensysteme offiziell abgeschaltet. Also ist eigentlich alles gar nicht so lange her und natürlich eine andere Zeit. Ja. Also habe da Informatik studiert und bin dann durch Zufall eigentlich bei der SAP gelandet damals und war auch immer von Anfang an immer so bekannt für, dass ich Dinge mal neu ausprobiere. Ich war einer der Ersten, die Java programmiert haben. Als dann das Internet kam, habe ich da auch mit Palo Alto Kollegen erste kleine Web-Applikationen gebaut. Also ich war immer so ein bisschen, habe gerne Dinge ausprobiert, ja, und bin dann irgendwann Richtung Innovationsbereich gewechselt aus der Entwicklung. Und dann hieß es auf einmal, wir machen Design Thinking, weil Hasso Plattner, die Legende, besagt ja, da gibt's diesen famosen Business Week Artikel über IDEO. Und den hat Hasso Plattner anscheinend, bevor er auf der SAP-Messe aufgetreten ist, im Flugzeug gelesen, hat dann seinen Vortrag umgeworfen, hat gemeint, das ist das, was wir brauchen. Das war die SAP von früher, diese Nutzerzentrierung, die Agilität, wir wollen das. Und dann hat er ja ganz, ganz viel Geld in das Thema investiert. Und wir waren dann tatsächlich eine der ersten Teams in dem Innovationsbereich, die so ein Projekt gemacht haben. Davor gab es eine kleine Gruppe, die hat es sehr, sehr gut gemacht, aber das war eher so ein Elfenbeinturm. Die haben Projekte für den Hasso Plattner gemacht. Das hatte wenig Impact auf die Firma. Und dann in der Zeit, muss 2010 gewesen sein, 2009, wollte er das in die Breite rollen. Und dann hat man eben Projekte gestartet, hat Leute ausgebildet. Und eigentlich durch Zufall war ich da mit dabei, mit meinem Team. Und ich habe dann mit dem Johannes Meyer, mit dem ich dann später das Buch geschrieben habe, das war unser erster, Coach, genau. Und ich habe damals, war ganz spannend, weil ich habe Informatik studiert und hatte immer schon Lust an der Technik, habe aber dann auch im Zuge von, sage ich mal, persönlichen Krisen auch mich mit mir beschäftigt, habe mich weiterentwickelt und habe im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass ich sehr gern mit Menschen arbeite. Und hatte tatsächlich in dieser Zeit, 2009, 2010, auch überlegt, ob ich ganz rausgehe und nur noch Richtung Coaching arbeite. Und dann kam das Thema Design Thinking um die Ecke, wo ich gemerkt habe, also ziemlich schnell gemerkt habe, okay, wow, das ist ja natürlich Innovation, da geht es um Technik, aber da geht es auch um den Mensch. Also einerseits Nutzerzentrierung, aber auch die ganze Kultur, die damit ja verbunden ist, dass man sehr teamorientiert arbeitet, dass man eigentlich auch guckt, dass die Teams sich weiterentwickeln, dass eine Kultur entsteht. Und
da habe ich gemerkt,
dass es super gepasst hat und da habe ich ganz viel gemerkt, das mache ich ja. Und dann habe ich ganz, ganz viel gemacht, hatte das Glück, einer der ersten zu sein bei SAP als Coach und hat dann einfach die Jahre dann ganz, ganz viel Gelegenheit, Design Thinking zu machen in unterschiedlichsten Kontexten.
Also auf Design Thinking selbst würde ich gerne auch noch ein bisschen näher zu sprechen kommen. Aber interessanterweise erstmal ist das, früher kamen solche innovativen Dinge, hat man immer gedacht, kamen so ein bisschen aus der BWL raus. Oft übrigens auch begründet in den Gesetzen. Das heißt, auch die Juristen wollen sich das immer gerne ein bisschen ans Revier heften. Aber egal ob Scrum oder Design Thinking, sind jetzt viele der agilen Herangehensweisen, kommen jetzt eigentlich aus der IT heraus.
Ja. Genau, wir haben spannenderweise haben wir damals ja, bevor die Design Thinking Welle lief bei SAP, lief ja die agile Welle mit Scrum und mit lass uns in Sprints arbeiten, ja. Weil damals in der Entwicklung im NetWeaver hat man irgendwie, glaube ich, haben wir gemerkt, wir haben keine Kontrolle mehr über mit Tausenden von Leuten Software zu bauen, die am Ende auch funktioniert. Und dann war die erste große Welle war ja die Scrum Welle. Also, und dann hat man aber gemerkt, okay, jetzt haben wir gelernt, wie man mit vielen Leuten produktiv Software produziert. Aber damit ist ja die Frage nicht beantwortet, die richtige Software zu produzieren, ja. Und im Zuge dessen hat man gemerkt, okay, jetzt haben wir mit Scrum und agilen Arbeiten können wir strukturiert Dinge produzieren, ja. Aber wie finden wir denn raus, was das Richtige ist? Also, welche Dinge wir produzieren, ja. Wir haben jetzt gelernt, die Software richtig zu bauen. Aber wie wissen wir denn, ob wir die richtige Software bauen, ja. Und da kam dann das Thema Design Thinking mit dem Thema Nutzerzentrierung. Und das hat dann eigentlich sehr gut gepasst. Und diese Reihenfolge, also erst Scrum und danach Design Thinking, habe ich dann oft gesehen in vielen Firmen, ist das so gelaufen dann, ja. Und heute ich habe oft schon gehört, wenn du fragst, ist Design Thinking noch aktuell, kriege ich oft die Antwort, wir machen jetzt agil, wo ich dann immer grinsen muss, weil natürlich Design Thinking natürlich auch agil ist, ja. Genau.
Ja, das ist tatsächlich aber eine ganz spannende Frage. Wir sind jetzt schon voll drin, deswegen frage ich auch direkt mal voll rein, ist Design Thinking tot?
Ja, also man könnte vielleicht sagen, weil in vielen Firmen würde man vielleicht sagen, haben wir ausprobiert, hat uns nicht geholfen. Das ist doch dieses Workshop-Ding, das ist mit diesen Post-its. Wir haben uns schöne Räume eingerichtet, aber wir sind immer noch nicht kreativ geworden, hat uns nichts gebracht. So. Gleichzeitig ein schönes Erlebnis. Vor kurzem war ich in Uganda im März für 2 Wochen. Habe dort mit Gründerinnen gearbeitet und 2 Wochen Design Thinking geschult und gemacht. Und da war so viel Magie drin, ja, und da ist so viel vorangegangen, dass das natürlich nicht tot ist, weil dieses Thema als Team, als Menschheit, als Unternehmen, wir müssen Lösungen finden für echt harte Probleme, die wir so haben, als Firma, als Unternehmen, als Menschheit. Also natürlich brauchen wir das mehr denn je, und da ist ja Design Thinking ein guter Rahmen. Ich bin aber bei dir, dass das Thema Design Thinking so als Schlagwort, wo alle Firmen drauf sich gestürzt haben, wo man, alle haben das gemacht, alle haben sich das auf das Revers geschrieben. Das ist sicherlich vorbei. Das Thema ist auch da vielleicht auch ein bisschen verbrannt worden. Und positiv formuliert, es gibt tatsächlich aber auch Firmen, die das einfach tun mittlerweile, die das gelernt haben, die es integriert haben und wo das auch gar kein Grund mehr ist, dass man das Design Thinking nennt, weil die tun einfach das, was sie jeden Tag tun. Und das ist dann der positive, gibt auch diese positiven Beispiele, denke ich. Ja,
also ich habe auch die Erfahrung gemacht, eine Zeit lang gab es die Einkäufer, die dann immer die Coaches gesucht haben. Da musste dann das Buzzword Design Thinking vorkommen. Ja. Ja. Jetzt hat man das Gefühl, auf gar keinen Fall.
Ja, ja. Also ich bin ja seit 6 Jahren selbstständig und hatte ganz am Anfang tatsächlich auch noch das Label vielleicht. Mittlerweile ist das in meinem Portfolio natürlich drin und ich mache das seit bald 20 Jahren. Aber ich würde mich auch nicht mehr als Design Thinking Coach verkaufen, weil es auch zu kurz gefasst ist. Ja. Also ich sehe mich eher als Facilitator, der Räume schafft, wo was passieren kann. Und da ist Design Thinking ein Baustein, zumindest auf der methodischen Ebene. Das Mindset, was dahinter steckt, ist vielleicht noch viel allgemeiner. Aber genau, also absolut, das Thema Design Thinking ist nicht mehr der Alleinverkäufer sozusagen, ganz richtig. Ja.
Ich glaube, was ganz wichtig ist beim Thema Design Thinking, dass es damals einfach einen unglaublichen Durchbruch geschaffen hat, was die Denkweise angeht, was das Mindset angeht. Dabei war es natürlich damals auch nicht ganz neu, sondern damals basierte das ja auch schon auf Osborne, übrigens sehr vieles. Die wenigsten neuen Innovationsmodelle sind ja wirklich neu, sondern sie basieren ja auf bestehenden. Das ist ja auch bei meinem eigenen EIST-Modell so, dass es unter anderem eben auch Design Thinking mit aufgenommen hat. Und auch dieser Durchbruch damals beim Osterwald mit dem Business Model Canvas, dass man eben Businesspläne nicht mehr aufschreibt, sondern dass die visualisiert und hingepinnt werden, das war einfach ein ganz großer Durchbruch. Aber der Durchbruch führt eben auch dazu, dass es sich weiterentwickelt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt bei Design Thinking, dass ganz viel auch von den Herangehensweisen heute basiert eben auf dem ursprünglichen Design Thinking. Insofern, um meine eigene Frage auch mit ein bisschen zu beantworten, ich denke, dass es kein bisschen tot ist, sondern dass es Grundlage ist von ganz vielen richtig, richtig guten. Ja. Es wurde ein bisschen ausgeschlachtet, dass man dann gesagt hat, gut, da müsst ihr jetzt für 100.000 Euro die hoch- und runterschiebbaren Schreibtische kaufen und alle Wände wegmachen. Und das ist natürlich nicht das Thema, sondern es ist eine Denke, eine Herangehensweise, wie man das versteht. Und du nickst schon ganz eifrig, deswegen übergebe ich
dir. Wobei natürlich das Thema Räume, also Freiräume, ich sage immer, okay, es geht erstmal um die richtigen Menschen, also selbstorganisierte Teams, interdisziplinäre Teams, die natürlich bestimmte Freiräume kriegen. Also da redet man über Kultur und da redet man natürlich auch über die Räumlichkeiten. Und dann ist natürlich höhenverstellbare Tische sind durchaus Teil des Spiels, weil es eigentlich darum geht, gibt dem Team die Freiheit und aber auch die Verantwortung, dass das Team sich überlegen kann, jeden Tag sozusagen, was brauchen wir heute, um kreativ zu sein. Und wenn wir heute im Sitzen arbeiten wollen, weil wir heute eher reflektierend unterwegs sind, dann machen wir das. Und wenn wir morgen im Stehen arbeiten, weil wir morgen Energie brauchen und Prototypen bauen, dann können wir das umgestalten. Das ist ja der Punkt gewesen, dass man gesagt hat, die idealerweise so ein gutes Design Thinking Team, ein gutes Kreativteam, was Kreativteams immer schon gemacht haben, die gestalten sich die Räume so, wie sie es brauchen. Ich habe gerade gestern einen Podcast gehört mit dem Clouseau, dem Musiker, und der hat so wunderbar erzählt, wie er wirklich jeden Tag sein Studio quasi umgestaltet, je nachdem, wie er gerade drauf ist und was die für eine Musik machen. Also das ist was ganz Normales. Ja. Und tatsächlich, das Thema Kreativräume war dann auch wieder so ein Hype, dass dann ganz viele Firmen gedacht haben, wir investieren jetzt ganz viel Geld in Kreativräume und damit ist das Thema erledigt und wir sind kreativ. Das ist ja ähnlich so, wie du kaufst dir die neue Laufkleidung, die neuen Turnschuhe. Und denkst dann, okay, dann kann ich Marathon laufen. Nee, natürlich nicht. Ja. Also und das war ein Haken sicherlich, dass da, und das wurde auch teilweise so verkauft, dass wenn du Design Thinking machst, reichen dir 3 Tage Workshop und dann hast du die Idee und dann ist die Innovation fertig und dann sind die Leute auch kreativ und das Mindset ist geändert. Und das ist natürlich Humbug gewesen. Und irgendwann haben das die Kunden gemerkt, dass das an 3 Tagen auch nicht geht. Ja. Du kannst an 3 Tagen einen tollen Workshop machen und du kannst deine tolle Impulse setzen und du kannst da vielleicht irgendwie echt gute Inhalte erzeugen, aber es muss danach auch mal weitergehen, ja. Ja. Also es wurde sicher in der Weise verkauft, dass das die Erwartungen, die man dann da vermittelt hat, auch utopisch waren, ja.
Ja, jetzt hast du verschiedene sehr gute Punkte gesagt. Das eine Beispiel, lustig, das hatte ich auch gerade vor Augen mit dem Sportschuhen, wenn man also viel Geld ausgibt und dann hat man eben den Raum ohne Wände und die verschiebbaren, dann wird man trotzdem nicht kreativ und dann hattest du eben das Bild und hatte ich auch dran gedacht, wie ging es mir damals mit dem Joggen und dann habe ich erstmal gedacht, ich brauche diese Schuhe und ich brauche den MP3-Player und ich brauche das und dann hatte ich irgendwann alles, außer eine gute Ausrede, um nicht joggen zu gehen, weil ich hatte natürlich von Anfang an keine Lust und wenn also die kreativen Leute nicht hast, dann bringt dir das alles nichts und übrigens, wenn du die kreativen Leute hast, dann brauchst du das auch alles nicht, dann machst du es einfach.
Genau, und
dann
wobei, gehst du auch Daniel, ich glaube, du brauchst nicht die kreativen Leute. Ich habe immer gesagt, wenn die mich gefragt haben, wer soll da teilnehmen? Oder der Herr Meier, der ist nicht kreativ, den lassen wir draußen.
Nee, da hast du
Ich habe immer gesagt, das kann eigentlich jeder, weil wir als Mensch einfach per se eigentlich kreativ sind. Es muss eine Offenheit da sein und man muss es ausprobieren. Und dann kann man das schon lernen alles, ja.
Da hast du absolut recht.
Braucht aber Zeit natürlich und die Zeit hatte man oft nicht gekriegt, ja.
Genau, also das ist ein weiteres Thema, was ist kreativ? Ist das nur Malen? Ich kann nicht malen. Ja doch, im Zweifel wirst du das dann doch auch können, aber kreativ ist, die Leute trauen sich oft nicht, kreativ zu sein, weil sie fürchten die Bewertung dann am Ende. Aber das ist vielleicht
Thema.
An dieser Stelle. Also wir waren eben beim Design Thinking und dann wurde es aber auch von ganz vielen Leuten gemacht, die es einfach auch gar nicht konnten. Ja, es wurde dann, weil es halt so gehypt war, wollte das jeder anbieten und war halt unterschiedlich gut. Und da gab es halt sehr gute. Und dann wurde das auch.
Ich glaube, dass man muss da, was habe ich immer versucht bei meiner Ausbildung oder die versuche ich immer noch, wenn ich Ausbildung mache. Es gibt da zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, es gibt eine gewisse Methodik, es gibt den Prozess, mit wie vielen Schritten auch immer, die klassischen Methoden. Da geht es schon ein Stück weit um ein Wissen über, wie ich diesen Prozess mache und wie ich Methoden durchführe. Ja? Und das ist relativ leicht zu lernen, ja. Und dann gibt's aber die andere Ebene, wo du ja, wenn wir über Kreativität sprechen, wie schaffst du es denn, wenn ich als Design Thinking Coach ein Team betreue, wo jeder dann auch den Mut hat, kreativ zu sein, auch den Mut hat, vielleicht mal Dinge auszuprobieren, als Team auch zu scheitern, damit umzugehen. Da braucht es ja in gewisser Weise ein Safe Space. Heute wird man sagen, psychologische Sicherheit, ja. Also was brauchst du? Da brauchst du ja viel, viel mehr als Coach sozusagen, als ich habe ein bisschen Ahnung über die Methoden, ja. Und aus meiner Sicht, wenn dann eine Ausbildung, also etwas, was Ausbildung genannt wurde, 2 Tage dauert oder 3 Tage und danach bist du Design Thinking Coach, da hast du nichts gelernt über, wie ich einen Raum schaffe für ein Team. Ja. Und wenn das dann nicht da war, dann kann das auch nicht funktionieren. Ja. Und da dementsprechend hat da vielleicht weniger das Methodenwissen, auch das hat manchmal gefehlt, aber aus meiner Sicht vor allem das Thema, was Facilitation und Moderation überhaupt angeht, ja, um so einen Raum zu schaffen. Ja. Ist jedenfalls meine Meinung.
Ja. Also ja, nee, doch, absolut. Witzig ist ja auch tatsächlich immer, dass die Marshmallow Challenge, die ja bekannt ist, dass dann die Kindergartenkinder mit dieser, gleich mal ganz kurz vielleicht auch nochmal, also man soll innerhalb von 10 Minuten, soll man mit rohen Nudeln, mit rohen Spaghettis und anderem Werkzeug soll man ein Konstrukt bauen.
Tape und Schnur nur,
genau. Genau, bei dem dann der Marshmallow am Ende am höchsten ist. Ja. Und gewonnen haben dann die Architekten.
Im Durchschnitt, genau.
Im Durchschnitt.
Zum Glück, die wissen es am besten.
Die sollten es auch so. CEOs waren auch relativ gut. Aber was damals immer lustig war, dass die Kindergartenkinder besser waren als die MBA und BWL-Studenten, was deswegen eigentlich lustig war, weil natürlich alle BWL- und MBA-Studenten irgendwann auch mal Kindergartenkinder waren. Ja. Das heißt, sie waren mal besser, als sie es heute sind.
Genau.
Das wurde ihnen so quasi so ein bisschen abtrainiert. Warum? Ja. Du hast schon gesagt, weil die planen und wenn dann der Plan nicht funktioniert, dann stehen sie da und es ist blöd und ein Zeitdruck und dann wird es nicht besser und die Kinder probieren es halt.
Genau.
Ja? Und wenn es nicht klappt, dann machen sie weiter. Und
die MBA-Studenten haben in den 10 Minuten vielleicht nur geplant.
Die haben nur geplant.
In den letzten 30 Sekunden was versucht.
Und Hierarchie aus aus geklärt. Schade. Und die Kinder haben es einfach gemacht. Aber was ich halt immer in dem Zusammenhang lustig finde, im Grunde lernen, wenn man dann ins Hasso-Plattner-Institut geht und dann lernt man für viele tausend Euro wieder das, was man eigentlich schon mal konnte.
Ja, ja. Ich muss da gerade dran denken, Daniel, wo wir das Buch veröffentlicht haben, da gab es positive, negative Kritik und ein Feedback auf Amazon, das fand ich dann irgendwie doch, das hat mich beschäftigt, weil er hat das vernichtet, der hat vernichtend uns beurteilt und dann hat er gemeint, da steht nichts drin, was nicht gesunder Menschenverstand ist, ja, in dem Design Thinking Buch. Und dann hat er natürlich auch in ganzem Sinne, was du sagst, eigentlich ist ja der, wenn man sich den Design Thinking Prozess anguckt, auf einer gewissen Vereinfachung, ist es ja was ganz normal Menschliches, ja. Und da von daher gesehen hat er recht, ja, hat er recht gehabt, habe ich mir auch dann geschrieben, stimmt, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, wird halt nur nicht gelebt.
Und das ist das Thema. Ja. Genau, also das Ergebnis war ja doch, dass man bei diesem Marshmallow-Test es eben nicht geschafft hatte.
Genau.
Insofern der gesunde Menschenverstand. Ja.
Also ich glaube auch, das war auch ein Grund, warum Design Thinking so erfolgreich war, weil wenn du es gut hingekriegt hast, so ein zweitragen Workshop, was ist da passiert mit den Leuten? Ja? Also oft haben Leute zum ersten Mal mit Leuten aus anderen Abteilungen gesprochen, weil wir immer versucht haben, interdisziplinär zu sein. Und dann hat man dann doch relativ konstruktiv an den 2-3 Tagen an irgendeinem Thema gearbeitet. Und am Ende waren alle begeistert, was man geschafft hat an den 2-3 Tagen. Am Ende eine Art von Prototyp, was man als Team geschafft hat. Und irgendwie ist dann dabei auch jeder so ein bisschen raus aus der eigenen Komfortzone, über den eigenen Schatten gesprungen. Und man war einfach saumäßig stolz, dass man das jetzt hingekriegt hat an den 2 Tagen, an 3 Tagen, wo man vielleicht normalerweise ein Jahr lang sich immer wieder getroffen hätte und das nicht passiert. Und diese positive Energie, das hat die Leute, glaube ich, immer begeistert, ja. Und das ist auch super, dass das so war. Was dann halt schief ging, manchmal oder auch vielleicht zu oft, dass das danach nicht weiterging, ja. Und dann ist das verpufft. Und dann hat irgendwann auch ein Unternehmen richtigerweise gesagt, ah ja, super, ich sehe meine Leute, wenn die Workshops machen, sind die alle begeistert und mir gefallen auch diese Ideen, die da entstehen, aber jetzt haben wir das ein Jahr lang gemacht und wir haben immer noch kein Produkt auf dem Markt, ja. Und diese Kritik ist natürlich auch richtig, weil ein Unternehmen muss ja am Ende auch in Innovation, das weißt du besser wie ich, da geht es nicht darum, Ideen zu haben, sondern Dinge in die Welt zu bringen, ja, die auch Markterfolg haben. Und da ist natürlich so ein Workshop nur ein kleines Baustein und oft ging es danach nicht weiter. Das sehe ich schon auch so.
Ja, ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich übrigens auch gemacht. Und dann führte das dazu, die waren beim ersten Mal sehr euphorisch, das Team. Und dann dachten sie, Mensch, cool. Und dann ging es aber nicht weiter. Und dann beim zweiten Mal haben sie gedacht, wir haben es eigentlich schon mal, das war eigentlich ganz gut beim letzten Mal, und dann, aber diesmal müssen wir es umsetzen. Und dann passierte das wieder nicht. Und dann sagten sie irgendwann, nö, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr, ja, weil es passiert ja nichts.
Auch das, genau.
Aber tatsächlich, was war denn das Problem, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es war keine klare Absprache zwischen Auftrag, zwischen dem Sponsor oder dem Auftraggeber. Der hat nicht klar gesagt, was er wollte. Das heißt, es kamen gute Ergebnisse raus, die entsprachen nur bedauerlicherweise nicht den Vorstellungen desjenigen, der dafür bezahlt hat.
Ja.
Und das war ein, oder ist, glaube ich, nach wie vor ein großer Knackpunkt. Oft gab es dann so einen Zettel, da stand dann drauf, bitte, das und das soll gemacht werden. Mhm. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre auch genau das rausgekommen.
Ja.
Und weil ich von Anfang an, weil es mir immer wichtig war, dann zu sagen, okay, dann lass uns nochmal besprechen. Was meinst du wirklich? Was ist jetzt, du sagst deine Intention, um jetzt in Eist zu denken. Aber was ist deine inner Motivation? Und dann schleifen wir das Ganze nochmal, gucken, der Impuls. Wieso machen wir das überhaupt? Und wenn man hier diesen Auftrag tatsächlich gerade zieht, dann kommt auch ein Ergebnis raus, was dem entspricht, was der gerne will. Was immer noch nicht verhindert, dass man Sachen macht, um es gemacht zu haben, um nach oben zeigen zu können, dass man was geleistet hat. Aber ganz grundsätzlich sind tatsächlich, denke ich, viele sehr gute Projekte einfach in der Schublade liegen geblieben und auch verrottet, weil sie nicht dem entsprochen haben, was ursprünglich gedacht und gewünscht war.
Genau. Und auch, also da wurde die falsche Erwartungshaltung vielleicht auch geweckt. Ich habe immer versucht, das mit so 3 Stufen zu erklären. Also geht es um Inspiration, also möchte ich meine Leute inspirieren, möchte ich die Methode kennenlernen, möchte ich einfach motivieren, eine gute Laune machen, auch vielleicht Mut machen für Kreativität oder Innovation. Dann redet man vielleicht von diesen 2-3 Tagesworkshops. Ja. Geht es um Innovation, also geht es um echte Produkte. Dann geht es vielleicht um längere Projekte. Da geht es vielleicht um wirklich viel, viel mehr Schulungen oder geht es sogar um Transformation. Wollen wir quasi als Unternehmen uns transformieren über Design Thinking hin zu mehr Kreativität und Innovation. Ja. Und ich fand, das war immer so eine dreistufige Geschichte, weil oft haben die Kunden, die wollten Innovation oder Transformation, haben aber eigentlich nur Inspiration bezahlen wollen für 2 Tage, wollten dabei aber die Unternehmenskultur verändern durch die 2 Tage, was natürlich nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, das war immer so eine Krux, dass man dann halt auch so einen 2-Tages-Workshop verkauft hat als ja, da wird echte Innovation entstehen, was natürlich Humbug ist, ja, weil das einfach auch nicht geht. Also Design Thinking ist kein Zauber. Das ist, Innovation ist harte Arbeit, egal was man wendet, das ist einfach harte Arbeit, ja. Und da kann man in 2 Tagen, kann man natürlich einen Schritt machen, wo man denkt, okay, cool, das war gut, aber es ist halt dann ein Schritt, ja.
Aber es ist der Anfang, genau. Vor allen Dingen. Ja. Genau. Dann weiß man, in welche Richtung könnte es gehen.
Genau.
Und dann geht's los.
Ja.
Ja, und dann.
Ich meine, vielleicht noch eine kleine Anekdote, Daniel. Das zeigt vielleicht ganz gut, wie Design Thinking im Sinne von, dass das auch immer ein Businessmodell war für die Leute, die Design Thinking gemacht haben. Ich kenne den damaligen Deutschlandchef von IDEO. Und der hat mir mal eine Geschichte erzählt beim Bier, dass IDEO ist ja eigentlich Produktdesign-Firma, sehr etabliert natürlich, hat viel für Apple gemacht und so. Also die wissen echt, wie es geht. Ja.
Maus haben die.
Die Maus und so, genau. Und dann aber, als die in der Wirtschaftskrise, als es schwieriger wurde, haben die gemerkt, okay, weniger Möglichkeiten, die Produkte zu designen. Und dann haben die wirklich wohl, hat er mir so erzählt, und ich glaube es mir jetzt einfach mal, saßen die zusammen, okay, wie können wir denn auch noch Geld verdienen? So, ja. Und dann haben die, okay, wir lass uns doch das, was wir tun, jeden Tag, das ist ja Design Thinking so, was andere sagen, lass uns doch jetzt mal überlegen, wie wir es schaffen, als IDEO, als diejenigen zu sein, als diejenigen dazustehen, die Design Thinking können, machen und verkaufen über Schulungen und wir das in die Unternehmen tragen. Ja. Und da saßen die wirklich zusammen mit dem Marketingchefin und haben da wirklich überlegt, wie schaffen sie das? Und unter anderem dieser Business Week Artikel, den der Hasso Plattner dann gelesen hat, war ungefähr ein Ding sozusagen. Und damit haben die das natürlich auch sehr gut gemacht. Ja, und die wissen, haben natürlich auch sehr gut gewusst, was sie tun. Die haben einfach ihre Arbeitsweise, die sie hatten, quasi als Produkt dann verkauft. Ja. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass das gilt wahrscheinlich auch für andere Innovationsmethodiken. Eric Ries hat Lean Startup auch sehr gut verkauft, Osterwalder, Business Model Canvas. Und die haben eben Design Thinking auch sehr, sehr gut verkauft. Und ist ja auch grundsätzlich nicht schlimm, ja. Aber ich glaube, das war vielleicht auch so ein Grund, dass das am Ende so ein Hype-Thema war und auch wieder ein Stück weit tiefer gefallen ist, weil es halt dann oft einfach auch nur, auch viele Agenturen haben das ja dann einfach auch als Business-Model verwendet. Okay, wir können damit Geld verdienen, also machen wir das, ja. Und wie gut oder schlecht, haben wir vorhin schon gesprochen, war dann die andere Frage, ja, so ein bisschen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, man kann zusammenfassen, es war nie so ultimativ, wie es eine Zeit lang gehypt wurde, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es heute dargestellt wird. Es wurde sicherlich von manchen einfach schlecht umgesetzt.
Ja.
Und aber der Grundgedanke ist nach wie vor ein sehr guter und sehr.
Naja, wichtig. Aber du untertreibst jetzt. Also wenn ich doch mir überlege, ich möchte als Team, als Unternehmen Lösungen für Menschen schaffen, die echte Probleme von Menschen lösen.
Was will man
denn mehr?
Nein, genau. Nein, das meinte ich auch. Ich wollte nur sagen, aber es gab eine.
Nenn es, wie du es willst, aber das ist ja das Wichtigste überhaupt,
also,
oder?
Du hattest es gesagt, also ich hatte auch schon, was kann man in 2 Tagen erreichen?
Ja. Ja,
also ich hatte auch schon tatsächlich die Situation, dann haben wir angefangen und dann hat er gesagt, können wir das auch in 2 Tagen machen oder vielleicht in einem?
Ja, ja.
Und dann hat er gesagt, nee, das ist schon gut, aber wir können aber nicht zaubern.
Lass uns das betonen für die Hörer, Hörerinnen. Design Thinking ist nicht gleichgesetzt wie wir machen einen Workshop.
Ja,
das ist komplett falsch. Das ist natürlich ein Format.
Ein Format.
Und das ist das wahrscheinlich, was die meisten erlebt haben. Ja. Ne? Und das ist auch alles gut und schön. Ich lieb Workshops und kurze Formate. Aber Design Thinking ist viel, viel mehr. Da geht es auch um Kultur und Teamarbeit. Und wenn ich Innovation mache, brauche ich einfach auch viel mehr Zeit. Das ist völlig klar. Ja.
Ja, aber die Teams haben es natürlich. Also es ist trotzdem eine sehr gute Grundlage auch für Workshops.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und dann wurde dann halt oft gedacht, Mensch, wir machen das jetzt in 3 Tagen. Ne, dann musst du eigentlich auch in 2 gehen. Ja. Ja, und dann kriegen wir jetzt die besten Ergebnisse. Aber nein, man hat dann am Ende möglicherweise einen Paper-Prototype. Ja, und dann kann man dann damit dann weiterarbeiten.
Ja.
Und das war ja auch einer der Gründe damals für mich, warum ich gedacht habe, warum ich mein Eis damals begonnen habe.
Weil, genau. Du hast ja weitergedacht.
Mir hat das vorher gefehlt. Mhm. Und bei Design Thinking, dass eben der Impuls und die Motivation klar wird, dann kann man das Ganze gut umsetzen, aber dann hört das auch auf. Also, und da gab es dann eben Lean Startup, dann gab es Scrum, wie man das umsetzt. Aber das war alles so in sich geschlossen und für mich war das damals wichtig, das zusammenzumachen. Witzigerweise jetzt im Zusammenhang nochmal auch mit dem Buch habe ich nochmal die Anfänge angeguckt und da habe ich übrigens gesehen, dass ich dich auch zitiert habe.
Sehr gut.
In meinem, also das heißt, ich habe dich zitiert, da kannten wir uns noch gar nicht, da hatte ich auch dein Buch und als wir uns dann gesehen haben, und du dann gesagt hast, du hättest das Buch geschrieben, wir sind gar nicht über Design Thinking hingekommen, kam ich nach Hause und habe also dein Buch auch im Bücherregal gefunden. Und sehr jetzt cool. Eben kam dann auch raus, dass ich...
Ist ja, auf deine Frage zurückzukommen, wird jetzt eher, eigentlich ja, macht es eher ein schlechtes Zeichen, weil das Buch ist ja mittlerweile nur noch im Antiquariat zu haben.
Gut, aber das, was ich hier geschrieben habe, ist auch 10 Jahre alt.
Ein guter Klassiker. Damals war das wirklich das Erste und mit Johannes haben wir da viel Spaß gehabt, das zu schreiben. Ist ja auch nur eine Einführung gewesen damals, aber war spannend. Und
also das Zitat kommt aus der Masterthesis und die ist tatsächlich jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ja, das wollte ich. Aber, und zwar, ich finde es ja immer lustig, wenn die Leute sich als innovativ bezeichnen oder Innovation Coaches sind und dann aber eigentlich nur etwas nacherzählen, was jemand anders mal gesagt hat. Ja. Das quietscht irgendwie, ne? Finde ich immer. Und da gibt's aber einige, die dann immer sagen, und wir machen es aber exakt genau so und du musst. Und ich immer, warte mal, das verstehe ich nicht. Ja. Und da bist du natürlich auch genauso nicht, sondern du hast auch das weiterentwickelt. Du hast das damals, das Buch geschrieben, aber hast dich dann auch eben entsprechend weiterentwickelt und hast dann auch gesehen, dass das Design Thinking eine schöne Basis ist. Aber du hast auch schon angesprochen, du bist jetzt Facilitator. Was machst du denn jetzt und welche Rolle spielt da Design Thinking?
Ja, also Facilitator ist ja so ein Begriff für was Ähnliches wie Workshop-Moderation, eher ein Prozessbegleiter. Also ich arbeite nach wie vor auch an Innovation mit Teams, mache aber auch viel Führungskräftetrainings, Persönlichkeitsentwicklung, auch mit Schüler, Schülerinnen. Habe da eigentlich ein buntes Portfolio, bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig. Und da geht es methodisch natürlich nicht immer um Design Thinking, aber gleichzeitig bin ich, glaube ich, und ich bin eigentlich ein sehr demütiger Mensch, aber das sage ich jetzt trotzdem, bin ich, glaube ich, wirklich ganz tief inhaliert den Design Thinking Mindset. Also erstmal zu gucken, was ist eigentlich das Thema, ja? Dann lass uns vielleicht auch mal offen in das Thema rein und gucken, was sich zeigt. Dann lass uns vielleicht auch mal uns erlauben, mal so verrückte Ideen auszusprechen. Lass uns mal Dinge konkret machen. Lass uns Dinge testen. Lass uns Dinge iterieren. Das können innovative Ideen sein, das kann aber auch die eigene Persönlichkeit sein, ja. Und so profan diese Schritte klingen, am Ende ist es auch nicht mehr und am Ende ist das Leben vielleicht genau das, ja, so ein Stück weit, wenn man es ein bisschen hochtrabend formuliert. Und das tue ich schon, glaube ich, in fast allen und das kriege ich oft auch als Feedback, dass ich im besten Design Thinking Sinne in den Formaten, die ich mache, so einen Raum schaffe, wo man neu denken kann, wo man auch mal ehrlich hingucken kann, wo man auch gucken kann, wie geht's mir denn dabei, wo man auch vielleicht den Mut hat, mal konkrete Schritte anzugehen, um zu gucken, was passiert. Ja. Und das kann ja, wie gesagt, auf der inhaltlichen Ebene mit neuen Produkten sein oder auf der persönlichen. Ich verändere was in meinem Leben, ich probiere was Neues aus, ich mache einen Karriereschritt. Das ist ja das Gleiche eigentlich. Ja.
Genau, da komme ich gleich.
Und ich glaube, von da gesehen bin ich... was das angeht, bin ich Design Thinker durch und durch sozusagen. Und natürlich mache ich bei weitem nicht mehr in allen Formaten Design Thinking Methodik sozusagen.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Dass, wenn man nämlich dieses, jetzt nehme ich nochmal den Begriff Mindset, der möglicherweise auch schon ein bisschen ausgelutscht ist, aber ich sage immer in dem Zusammenhang gerne, warum ist was ausgelutscht? Weil es oft benutzt wird, weil es einfach wichtig ist. Und ich finde tatsächlich, das Mindset ist in dem Zusammenhang wirklich herausragend wichtig. Das ist eine Art Denke.
Ja.
Und einmal dieses Inschleifen denken. Und dass man halt sukzessive sich nach vorne denkt, aber auch nicht scheut, wenn etwas Neues dazukommt, dann wir sagen, oh, dann müssen wir vielleicht nochmal hier einen Schritt zurückgehen.
Und Daniel, das ist ja, weißt du, ich behaupte mal, ich mache das, ich übe mich da ja schon seit Jahrzehnten eigentlich, ja auch durch die anderen Ausbildungen, die ich gemacht habe, auch in der Gestalttherapie, ganz anderes Thema, aber da geht es um ganz ähnliche Aspekte. Also ich habe mich da schon sehr damit beschäftigt, mit dieser Art des Mindsets und lebe das, glaube ich, lebe ich das zum großen Teil schon. Und nach wie vor ist es ja kein Selbstläufer. Also wenn ich vorhin erzählt habe, ich fange an zu renovieren jetzt, das ist wieder so ein Kreativprozess, ich versuche was Neues, da liege ich nachts auch wach und denke, um Gottes Willen, wie wird es denn jetzt so? Ja? Obwohl es nur um eine Renovierung geht. Und gleichzeitig habe ich diesen Mindset und diese Erfahrung schon oft gemacht, dass man Dinge ausprobieren muss, dass man was... Und da trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung, das auch zu tun. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung dann, dass du, wie soll ich denn sagen, das aushältst, weil so ein Kreativprozess, so ein Design Thinking Prozess, da geht es ja auch um Unsicherheit, ja. Und das, also zumindest ich, obwohl ich da schon erfahren bin, ist es immer noch, beschäftigt mich das immer noch, diese Unsicherheit, ja. Und das wird, glaube ich, auch nie aufhören, weil das ist Teil des Spiels, ja. Und ich glaube, das ist dann genau die Kunst, das dann halt auch zu tun. Und viele halt wollen diese Unsicherheit nicht aushalten und tun es da nicht. Und dann kann man halt auch nicht kreativ sein. Ja? So.
Also ich glaube, wenn du denkst, dann denkst du ja innerhalb des Prozesses.
Ja.
Ja, und das ist ja gut. Also du denkst ja nicht, und das ist ja durchaus ein Vorteil, dass man weiß, wie ist eigentlich meine Spur, in der ich mich befinde. Ja. Die muss breit genug sein, dass man rechts und links ein bisschen ausprobieren kann. Darf nicht zu eng sein, darf aber auch nicht zu breit sein, weil sonst verfährt man sich.
Ja.
Aber ich kann das gut nachvollziehen. Und auch ich denke, meine liebe Kollegin Dani, die sagt immer, ich würde eist leben. Und das glaube ich auch. Da gibt es dann... Weil das ist eine Herangehensweise, dass man eben guckt, und wenn dann einer mit Lösung kommt, dann weiß man, okay, die Lösung ist eine potenzielle, oder eine Idee ist eine potenzielle Lösung für ein Problem, für eine Motivation, was ich erreichen möchte. Man muss dann erst nochmal zurückgehen, bevor man nach vorne geht, und so denkst du auch, und wir haben das in vielen Gesprächen, und das, ich glaube, das passt, aber das Denken selbst, was dann innerhalb des Prozesses stattfindet, das ist ja auch das, was Spaß macht, dann hat man wieder die Heureka-Momente.
Aber ich glaube, das ist, weil das wird immer so leicht gesagt hier, und hat man dann ja auch immer in Unternehmen, klebt man schöne Poster an die Wand, von wegen Failing is Learning und so Zeug, ja, was ja alles auch stimmt, aber das ist ja mit das Schwierigste überhaupt, diesen Mindset wirklich, zu lernen und auszuhalten, ja, weil das ist ja nicht einfach, finde ich.
Also mit so Plakaten in Unternehmen habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn da immer steht, wir respektieren uns alle, dann denkt man immer, oh, da gibt's einen Grund, warum das da hängt. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so, deswegen wird es da, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja.
So, also, aber du hattest schon was sehr, sehr Spannendes begonnen, und zwar, das habe ich letztes Jahr in den Sommerferien mit großem Vergnügen gelesen, nämlich auch nicht mehr ganz neu, aber trotzdem die nächste Stufe des Design Thinkings. Magst du
das Live Design, genau. Ja, das Spannende Weise, ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, ich habe noch vor Design Thinking eigentlich, war ich viel in der Gestalttherapie unterwegs und habe mich selber, hatte es Therapie genommen, habe persönliche Lebenskrisen gehabt und habe da die Gestalttherapie auch, bin auch Gestalttherapeut und habe da viel gelernt, wie Veränderungen bei einem Menschen passiert, in einer Krise, und wie man einen Menschen unterstützen kann, damit sich Dinge zum Besseren verändern, Und dann kam irgendwann danach Design Thinking und habe ich immer gedacht, das ist doch eigentlich fast das Gleiche. Und da ging es natürlich um Veränderungen, inhaltlich neue Ideen schaffen, kreativer Prozess. Und das hat mich von Anfang an immer beschäftigt, das ist doch fast das Gleiche irgendwie. Und dann kam ich irgendwann durch Zufall über einen Gründer-Workshop bei der SAP noch mit der Gina ins Gespräch, die Glücksministerin, die sich mit der Frage beschäftigt, was ist ein gutes Leben, wie können wir ein gutes Leben führen, was uns erfüllt. Und dann haben wir es, okay, lass uns das doch kombinieren. Lass uns doch diese Frage, was ist denn für mich ein gutes Leben und wie komme ich dahin? Also das kann privat, beruflich sein. Lass uns das doch mit Design Thinking Methoden angehen und lass uns das als Format machen. Und das wurde dann im Nachgang ja Live Design genannt. Ja. Da haben manche Leute in Stanford das besser gemacht wie wir. Die haben sich da besser platziert mit Design Thinking Your Life, ja, und haben da auch sehr schöne Bücher und Formate gemacht. Aber genau das haben wir schon eigentlich davor gemacht. Ja. Und eigentlich die Frage, okay, so ein Kreativer, wir haben uns immer gefragt, was können wir denn vom Kreativen lernen fürs Leben? Ja. Weil so ein kreativer Kopf, künstlerisch oder wie auch immer, der bringt irgendwas Neues in die Welt, der verändert was. Wie können wir denn von dem lernen, an Methoden, an Mindset, an Haltung, was können wir von dem lernen, wenn es die Frage ist, wie finde ich denn einen guten Job, der zu mir passt, oder wie möchte ich denn überhaupt leben, was ist denn für mich eigentlich ein erfülltes Leben, ja? Und da mit den gleichen Ansätzen zu arbeiten, das funktioniert wunderbar und ist auch oft, haben wir oft erlebt, ich mache das jetzt mittlerweile viel mit Schülern, das ist ja eine ganz persönliche, essentielle Frage, was ist ein gutes Leben für mich so, ja, da, und das ist oft auch natürlich auch keine leichte Frage vielleicht, weil da muss man sich vielleicht auch mal mit Themen beschäftigen, die vielleicht nicht so gut waren bisher im Leben, ja, aber ich habe immer wieder gemerkt, dieser kreative Blick drauf, dieser Design Thinking Blick ist ein sehr positiver, kreativer, da geht es nicht um Therapie, da geht es nicht um Traumabewältigung, da geht es darum, lass uns was gestalten, ja. Lass uns was gestalten, lass uns vielleicht unser Leben gestalten, lass uns mein Leben gestalten. Und da habe ich oft schon erlebt, dass sich Leute da sehr, sehr gut drauf einlassen können, weil das so ein positiver Blick ist. Es geht ums Gestalten, es geht nicht um Probleme lösen, sondern es geht ums Gestalten. Ja, und das ist
was Aktives.
Was Aktives,
man genau. Man wird nicht geformt immer von außen oder genau. Bestimmt, sondern genau. Man kann.
Und das finde ich, das ist auch wieder pures Design Thinking für mich. Da geht es ums Gestalten, ja, und ich habe auch eine Freude dran. Oh wow, da ist ein Problem sozusagen, da gibt's was zu verbessern. Cool. Also als Design Thinker würde ich sagen, cool, da gibt's was zu verbessern. Ich kann gestalten. Und das habe ich übrigens wo ich jetzt in Uganda war. Uganda ist jetzt, kein super armes Land, aber natürlich geht's denen nicht so gut wie uns in Deutschland so. Aber ich habe da so viele Leute getroffen, die wirklich genau das hatten. Die wollten Uganda sozusagen einfach besser machen, das Leben für die Leute in Uganda besser machen. Und die hatten so einen Gestaltungswillen. Und das war für mich sehr inspirierend. Und darum geht's, glaube ich, dass du, wenn du diesen Mindset verinnerlichst und vielleicht auch Design Thinking als Rahmen verwendest, es geht ums Gestalten, es geht ums Bessermachen, ja, es geht um Optimismus, ja. Das finde ich finde ich schön, wenn man das erlebt dann, ja. Weil oft ja Probleme gewälzt werden und oh, wie können wir denn das jetzt lösen? Nee, es geht ums Gestalten, ja.
Da ist immer mein Lieblingsbild mit diesem Pferd, das einfach diese Kordel am Hals hat und deswegen nicht geht, weil es denkt, es sei festgehalten, aber könnte es einfach loslaufen. Ja. Und es hat nur diese Schnur. Und ich glaube, dass da tatsächlich ganz viel dran ist. Es gibt ja auch immer dieses, ich kann das nicht machen, weil ich muss. Ja. Also ich kann nicht, ich bin ganz unglücklich in meinem Job, aber ich kann nicht kündigen, weil ich brauche ja das Geld. Warum brauchst du? Ja, weil ich brauche das große Haus. Ja, brauchst du denn das große Haus? Ja, ja. Ja, und das geht dann also immer, bis man dann einfach mal zurückkommt. Was will ich wirklich und was will ich gestalten und wo will ich hin? Und deswegen sollen nicht alle rausgehen und gleich kündigen, aber sie sollen sich dessen Bewusstsein, warum ja, kann, sie Dinge
genau, tun. Die Verantwortung dafür übernehmen. Das haben wir oft auch
selbst. Und nicht auslagern, die Verantwortung.
Also natürlich bei den Live-Design-Workshops kam das Thema, aber selbst bei SAP-Workshops kam oft dieses Thema, okay, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für die eigenen Gedanken.
Dann sozusagen. Sagt man, dann kann es auch sein, nicht ich muss, sondern genau. Ich will. Ich genau. Will dieses Haus haben und deswegen muss ich dann halt genau. Möglicherweise.
Genau. Ich zahle den Preis sozusagen, dass ich vielleicht irgendwie einen Job machen muss, der mich nicht hundertprozentig erfüllt, aber ich entscheide mich dafür, dieses Haus zu haben, weil ich entscheide mich dafür. Ne?
Und ich glaube, das ist tatsächlich, selbst wenn man sich dieser Entscheidung bewusst ist, ja. Geht's einem danach besser?
Auf jeden Fall, hundertprozentig, ja. Also wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja alle, also komplett freischwebend ist fast niemand, ja. Und ich finde, und das ist auch, könnte man mal einen anderen Podcast machen über die Gestalttherapie, das ist auch pure Gestalttherapie, für sich und seine Bedürfnisse die Verantwortung zu übernehmen, und dann zu gucken und dann zu gestalten. Und dann sind wir wieder beim Thema Design Thinking, ja.
Also das, der Mensch auch nochmal für sich selbst. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und da sind wir jetzt beim harten Cut, ja. Weil alle reden ja immer nur noch über KI. Ja. Ja, und jetzt ist so die Frage, kann denn eigentlich eine KI das, was Menschen in, ich weiß, es ist mehr als Workshops, aber in diesen Kreativ-Workshops ja. leisten können, eine KI, die zumindest zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich immer nur auf beruhenden Fakten beruht.
Also ich habe da auch schon, ich finde das, ob man irgendwann der KI sagt, hier, ich brauche eine Innovation XY und ich drücke drauf und dann ist die da, oder am Ende ruft die KI sich selber auf und was auch immer, wir brauchen keine Menschen mehr. Keine Ahnung, ob das jemals so sein wird. Stand heute finde ich das eine wunderbare Ergänzung, die KI als Teammitglied zu haben. Weil stell dir vor, du hast jetzt die KI, wenn du die KI im Team hast, hast du ein Teammitglied, was das Weltwissen hat, was eigentlich alles weiß. Du kannst die alles fragen sozusagen, die perfekte Recherche-Kollege während der Recherche. Die KI kann zum Beispiel auch sehr lustige, verrückte Ideen spinnen, weil die kann super Prototypen bauen, die kann zum Beispiel auch super Neutralität reinbringen, wenn Teammitglieder, jeder hat so seinen Bias und die KI kann das noch ein bisschen bewerten. Also ich finde, wenn du jetzt, da würde das aus der Zeit laufen, aber wenn wir jetzt den ganzen Design Thinking-Prozess durchgehen, gibt es in jedem Prozess super Möglichkeiten, die KI wunderbar einzubauen. Und ich mache das sehr gerne. Und das bedeutet in keiner Weise, dass die KI jetzt das Team ersetzt oder dass die KI die Kreativität ersetzt. Nee, aber das ist ein super förderlicher Sparringspartner für einen Kreativprozess. Ja.
Das finde ich toll. Also das heißt, den Agent sozusagen, der eine ist dann der Research Agent, der zum dann Beispiel, so das genau. Weltwissen, hast du es ja, genannt, ja. Ja, den Brain memt, ja, ja, und, ja, ja. Und dann kann dann schnell ein Prototyp aus dem Gedachten produziert werden. Ja. Also das finde ich gut. Es ist also keine Konkurrenzsituation, sondern eigentlich eine starke Ergänzung. Eine
super Bereicherung, ja, auf jeden Fall, ja. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen erschreckend, wenn ich ehrlich bin, weil in Uganda habe ich zum Beispiel mit der KI, die Teams in Uganda hatten ja konkrete Challenges, ja. Und ich habe das so erklärt, hier, die Challenges die und die. Und da habe ich mir dann mal so, bevor die Workshops losliefen mit den Studierenden, habe ich mit der KI, okay, spiel mal den Prozess durch. Also mit allen Design Thinking Schritten, mach eine Research, mach eine Interviews, mach Persona, Problemstandpunkt, find Ideen, fünf verschiedene Ideen und am Ende mach ein konkretes Beispiel. Und das war erschreckend, auch schon erschreckend gut sozusagen. Muss man sagen, vor dem Workshop schon.
Also es wurde nicht das Ende der Welt vorausgezeichnet.
Nee, es war schon, es war die Personas waren sehr scharf schon, obwohl die ja, also das war schon gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend, ja, und gleichzeitig kann man es aber auch wieder, haben wir es dann auch mit den Studierenden geteilt, diese Informationen. Das war dann halt auch wieder sozusagen, waren auch Leitplanken oder zusätzliche Impulse für die Studierenden, dass jetzt nicht die Persona, die KI vorgeschlagen hat, 1:1 genommen haben, aber das war natürlich wiederum eine weiteren Input für die, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, vielleicht wird uns irgendwann die KI auch die Kreativität wegnehmen, kann sein, weiß ich nicht. Aber im Augenblick ist das eine super Ergänzung, wo ich immer sagen würde, klar, nutzt das ist super, ja. Und da braucht es den Mensch immer noch, ja. Aber es ist eine super Ergänzung, ja. Und da muss man keine Angst haben, wirklich nicht, ja.
Also wenn du das sagst, du bist ja total reingedacht. Wir hatten es eingangs oder im Vorfeld, hattest du auch erzählt, dass du damals im Studium schon künstliche Intelligenz quasi studiert hast. Da sah das noch anders aus.
Adaptive Systeme studiert damals beim Herr Professor Weibel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht mehr aktiv. Der war damals wohl einer der führenden Spracherkennungswissenschaftler. Und damals lustigerweise, ich hätte fast Diplomarbeit geschrieben in einem Forschungsprojekt, wo es darum ging, tatsächlich Tagesschausendungen automatisiert zu kategorisieren. Was ja heute Trivialitäten sind wahrscheinlich. Damals war das aber Stand der Wissenschaft, ja. Genau, da habe ich mich mit neuronalen Netzen beschäftigt und kognitive Systeme hieß es
dann. Also wenn es einer weiß, dann du, wie diese Veränderung weitergeht. Ja, also tatsächlich KI, meine Tochter hat mittels einer KI, sollte sie so einen Cartoon machen. Ja. Hat sie das Bild gemalt oder die KI hat es ihr dann irgendwie entwickelt. Was hat man so 2000 über die Zukunft gedacht? Dann hat man gedacht, fliegende Autos Und die Gegenwart 2026, man sagt zur KI, schreib mir meine Hausaufgaben.
Ja, ja. Ja. Und gleichzeitig hier, weißt du, ich bin gerade am Renovieren, da habe ich natürlich mit der KI mir Prototypen, Visionen erzeugt, basierend auf echten Fotos von meiner Wohnung, habe ich mal, ändere das mal. Und auch das wieder, sind wir wieder beim Thema Design Thinking. Ich habe da vor kurzem einen spannenden Podcast gehört von einem, der das so ein bisschen, der also im Sinne von, wenn man sich vorstellt, dass das Thema, ich habe eine Idee, und das Thema Prototypen bauen und testen, ja, was ja heute klassische Schritte sind und das kann dann auch Wochen Arbeit sein, wenn das quasi fast schon in Echtzeit geht, ich habe eine Idee und habe direkt KI generiert, die App zum Beispiel, und kann die vielleicht sogar direkt auch ein Stück weit validieren und ich kann das quasi in Echtzeit machen, ja, dann ist das ja eine ganz neue Art und Weise, wie ich mich im Lösungsraum bewege, ja, zum Beispiel. Und das fand ich sehr spannend, dass du natürlich auch dieses Thema eine Idee haben und die irgendwie anfassbar machen, testbar machen, das geht natürlich super, super schlau, also schnell
heute. Beim Prototyping, ja. Einfach man das schnell.
Genau, ich bin allerdings, an der Uni sind sie heute, ich sage immer, Leute, es ist jetzt keine Kunst mehr, mir am Ende schöne Folien zu zeigen mit schönen Mockups, ja. Also da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein, weil früher, vor 10 Jahren war das auch noch ein bisschen Arbeit oder vor 5 Jahren vielleicht, schöne Mockups zu haben.
Vor allem für den Juristen da immer die.
Mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr. Also und vor kurzem noch Anekdote zum Thema Studiengänger oder Studierenden. Ich war in der dualen Hochschule, da haben wir auch die klassischen 2-Tages-Workshops gemacht, Design Thinking. Am Ende haben sie ihre Idee gepitcht und dann hat eine Studierende gemeint, ah, sie fand das so cool, weil das war jetzt ganz ohne KI. Wir haben das mit Post-it und Pen und mit Whiteboard gemacht und mit hochfahrbaren Tischen in dem Fall. Also das hat dann schon auch sein Schönes.
Endlich mal keine KI.
Weil sie hat gesagt, sie machen mittlerweile alles mit KI im Studium und sie fand es sehr erfrischend, das analog zu machen, 2 Tage. Und ich glaube, das kann auch wiederum mal spannend sein. Einerseits ja, natürlich baue die KI ein in die Prozesse, aber dieses analoge Arbeiten, und da sind wir wieder bei den hochfahrbaren Tischen, auf Post-it schreiben, das ist schon auch was, wo, das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum man Design Thinking machen sollte, wirklich nicht, aber das hat schon auch seinen Charme, dieses analoge Arbeiten im Team, man ist präsent in einem Raum zusammen, man schwitzt und man, die Luft ist stickig und man isst Schokolade und man, da ist eine Energie und das ist auch teilweise echt Wahnsinn. Ja.
Und manchmal, und das gebe ich zu, habe ich aber auch gerne mal eine Tür hinter mir geschlossen.
Absolut.
Insofern ist das beides, glaube ich, ganz
auf
gut.
Jeden Fall.
Wobei, man sieht es hier, ich habe auch einen hochfahrbaren Schreibtisch inzwischen. Also, ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben wirklich viel jetzt besprochen, sind durchgegangen. Auch die Zukunft haben wir ein bisschen
geklärt.
Für mich, vor dem Podcast habe ich gefragt, sag mal, welche Tasse magst du lieber haben für deinen Kaffee? Und wir hatten ein Beste Papa der Welt und Le Plus Kühl.
Und ich weiß gar nicht, ich habe Le Plus Kühl.
Was heißt der was, coolste?
Der coolste.
Und tatsächlich Beste Papa der Welt wahrscheinlich auch, aber du bist auch Opa.
Jawohl.
Ja, und
ich feiere es übrigens sehr.
Und
also an alle Väter da draußen, freut euch schon, Opa zu sein.
Und also Le Bleu Kühl bist du auf jeden Fall auch, ja, insofern. Also das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Es ist ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt und das ich lebe. Mhm. Und ich freue mich immer,
ja,
immer sehr, mit jemand mich zu unterhalten, der das ähnlich lebt und liebt, dieses Thema. Und das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Und wir werden auch sicherlich jetzt danach auch noch weiterhin und sicherlich uns, wir haben ja auch über Buch und so weiter.
Ja, ja.
Auch noch.
Ja.
Also, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen,
ja,
ist immer die letzten Worte, sind immer dem Gast gewidmet. Also, bitteschön.
Genau, ich finde, du hast ja gefragt, ist Design Thinking tot, ja? Und es ist eigentlich scheißegal, ob das tot ist oder nicht tot ist, aber es gibt mehr denn je Bedarf, die Welt besser zu machen. Und das kann ich nur die Leute ermutigen, habt den Mut zu gestalten, guckt positiv in die Zukunft. Und wenn Design Thinking helfen kann, dann nutzt es. Ich bin davon überzeugt, dass dass das mehr denn je aktuell ist, ja. Und genau, packt's an, das ist wichtig, glaube ich, auch für meine Enkelin. Ich habe das nochmal eine ganz neue Perspektive, wenn ich mir überlege, die wird statistisch gesehen 100 Jahre alt werden, die Rina. Und das ist echt auch mal in 100 Jahren die Welt. Da gibt es einiges zu tun, glaube ich. Packen wir es an.
Ja, das finde ich ein wirklich sehr schönes Schlusswort, ein gutes Statement und vielleicht von mir noch ein Nebensatz. Vielleicht kann die Politik auch mal so ein bisschen noch in diese Richtung gehen, weil vielleicht ein bisschen dieses Angehen und ja. Human-centered.
Ja, gemeinsam vor allem.
Gemeinsam. Auch das ist nicht. Nein, wirklich, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne,
hat mir tolle Gespräch.
Großen Spaß gemacht.
Ja, mir kann ich genauso zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann war es das tatsächlich auch schon wieder mit der heutigen Folge. Vielen Dank dir.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch, lieben, fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von der Innovationsvogel. Bis dahin, alles Gute.